Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vor gut einem Jahr hat Reinhard Genzel den Physiknobelpreis erhalten für die Entdeckung des schwarzen Lochs im Herzen unserer Milchstraße. Die Freude war etwas getrübt, hat er damals erzählt, weil die Europäische Südsternwarte in Chile wegen der Pandemie vorübergehend im Shutdown war und Genzel noch viel vorhatte vor der Rente.
Nein, also wir haben große Pläne. Wir haben jetzt ziemlich bereits ausgeschlossen, dass es zwei schwarze Löcher sein können, aber wir wollen unbedingt rausfinden, ob es vielleicht kleinere schwarze Löcher in der Umgebung des großen schwarzen Lochs gibt.
Es war mühsam, unter Corona-Bedingungen weiterzuarbeiten, aber jetzt gibt es Neues vom schwarzen Loch. Mehr dazu später in dieser Sendung. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Seit Omikron über den Globus rast, sind wenige Wochen vergangen und trotzdem sehen wir jetzt erste Konturen. Was vor allem daran liegt, dass Dutzende von Laboren und Instituten weltweit über die Feiertage durchgearbeitet haben. Einer dieser Experten ist der Virologe Wolfgang Preiser, der zurzeit an der Stellenbosch-Universität bei Kapstadt forscht und dort Omikron mit entdeckt hat. Als er Anfang Dezember hier zum ersten Mal zu hören war, stand der Verdacht im Raum, dass die neue Variante junge Leute und auch Kinder schwerer treffen könnte als Delta. Was aus diesem Verdacht geworden ist, das kann Wolfgang Preiser heute beantworten. Nicht mit 100%iger Sicherheit, aber doch mit großer Sicherheit. Heute Vormittag habe ich ihn in Südafrika erreicht.
Also wir haben beobachtet, tendenziell mehr Infektionen und auch Krankenhausaufnahmen bei jüngeren Personengruppen, also auch jungen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Allerdings sind die absoluten Zahlen schwerer Erkrankungen immer noch auf sehr niedrigem Niveau. Und man muss auch berücksichtigen, dass sich bei uns die Infektionszahlen aus zwei Quellen speisen. Das sind zum einen Erkrankte, die gezielt auf Covid getestet werden. Und dann gibt es aber die sogenannten inzidentellen Diagnosen. Das heißt Personen, die aus anderem Grund aufgenommen werden und die im Rahmen eines Screenings untersucht werden, die oft keine oder nur sehr milde Symptome aufweisen, aber nichtsdestotrotz infiziert sind. Und das kam eben zusammen und es war anfänglich ja die Sorge, dass die Omikron-Variante vielleicht bei Kindern schwerere Verläufe auslöst. Das hat sich nach, ich sage immer noch, vorläufigen Ergebnissen, es wird auch wenn die Wellen abgelaufen sind, natürlich sind noch Patienten im Krankenhaus schwer erkrankt. Wir sehen natürlich auch Neuerkrankungen, auch schwere noch. Und natürlich die Auswertung dauert auch eine gewisse Zeit. Also da ist vieles noch im Fluss, aber die letzten Daten, auch gerade hier aus unserer Provinz, die ich am besten überblicke, weisen nicht darauf hin, dass hier eine erhöhte Gefahr für Kinder besteht.
Sie sind Virologe und beobachten eben auch die Studienlage international. Ganz besonders im Fokus standen ja auch die Kinder von 0 bis 5. Einmal, weil sie eben noch nicht geimpft werden können, aber auch, weil sie ein besonders empfindliches Bronchialsystem haben. Und da gab es auf Twitter zum Beispiel auch Äußerungen von Experten, dass möglicherweise, wenn man die gesamten Kinder anschaut, also alle Jahrgänge, dann vielleicht ein Effekt bei den ganz Kleinen auch übersehen werden könnte, dass eben genau die doch schwere Fälle produzieren. Was ist Ihr Eindruck nach den Ergebnissen, die da jetzt rausgekommen sind?
Also das kann ich aus unseren Erfahrungen hier so nicht bestätigen. Wir haben einige Fälle erlebt, wirklich bei Neugeborenen. Die gingen aus von infizierten Müttern oder Familienangehörigen, die praktisch zur Entbindung gerade infiziert waren. Und hier ist vermutlich der Effekt einer sich explosiv ausbreiteten Welle, in der einfach unglaublich viele Menschen infiziert waren. Und natürlich zum einen, dass jüngere Bevölkerungsgruppen, also junge Erwachsene, die niedrigsten Impfraten haben bei uns und teilweise sogar aktiv die Impfung vermieden haben, eben aus Sorge um die Schwangerschaft, um das sich nicht anzutun. Wobei es ja genau umgekehrt ist. Gerade in der Schwangerschaft sollte man ja eigentlich geimpft sein. Also wir können es zum Glück hier aus unseren Erfahrungen im Westkap nicht bestätigen, dass es zu gehäuft schweren Erkrankungen bei kleinen Kindern kommt oder auch kleinsten Kindern. Über das hinaus, was man quasi durch epidemiologische Entwicklungen erklären kann. Eine Frage, die noch nicht letztlich geklärt ist und die wir hier auch nur bis zum gewissen Grad klären können, denn wir befinden uns ja im Sommer, ist inwiefern eine Infektion mit dem Coronavirus, also speziell jetzt der Omikron-Variante, zusammen und gleichzeitig mit anderen Infektionen, Virusinfektionen der Atemwege hier einen verschärfenden Effekt herbeiführt. Das ist nicht klar. Wir sind natürlich auch geschützt durch die sommerlichen Temperaturen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied gegenüber Europa im Winter.
Wenn Sie einen Steckbrief formulieren müssten in einer halben Minute, wie würden Sie sagen, wie stellt sich die Erkenntnislage heute dar? Was haben wir von Omikron zu erwarten?
Ja, Omikron ist die letzte und neueste Variante des SARS-Coronavirus. Sie überrascht durch ihre unglaubliche Fähigkeit, eine Immunität zu überwinden, was Infektionen anbelangt. Aber zum Glück schützt durchgemachte Infektionen und vor allen Dingen auch die vollständige Impfung immer noch recht zuverlässig gegen eine schwere Erkrankung. Sie schützt aber nicht gut vor einer Infektion als solcher und auch nicht vor dem Infektiöswerden. Und das erklärt sicherlich zum großen Teil die dramatisch rasche Ausbreitung von Omikron. Es gibt Spekulationen, das erhärtet sich so peu à peu auch, dass das Virus als solches leichter übertragbar ist als die Vorgängervarianten. Was wir aber, und das ist ganz wichtig, jetzt zunehmend sehen, und auch da spielen Ergebnisse alles vorläufig, muss man ganz klar dazu sagen, die wenigsten dieser Daten sind abschließend peer-reviewed, also von Gutachtern begutachtet und für gut befunden und abschließend publiziert. Aber was sich doch erhärtet, und es zeigt alles in dieselbe Richtung, was mir dann doch Vertrauen gibt darin, dass sich das letztendlich auch so bewahrheiten wird, ist, dass sowohl Laborbefunde, die also in Versuchstieren oder auf Zellkulturen erhoben werden, als auch Beobachtungen an Kohorten und in einzelnen Fällen, als auch epidemiologische Studien, die also praktisch auf die Gesamtheit gucken, zum Beispiel von Versicherten, von Geimpften und so weiter. Das alles weist in dieselbe Richtung. Omikron löst weniger schwere Infektionen aus, insbesondere bei denen, die eine gewisse Immunität aufweisen, die nicht ausreicht, um die Infektion zu verhindern, aber in den meisten Fällen ausreicht, um eine schwere Erkrankung zu verhindern. Und es hat vermutlich auch darüber hinausgehend weniger krankmachende Potenz als die vorhergehenden Virusvarianten. Wenn man das so sagt, muss man aber auch noch ganz ehrlich sagen, ja, wir haben immer noch Patienten hier auf Intensivstationen, die mit Omikron infiziert sind, die fast ausschließlich ungeimpft sind leider und die mit dem Tod ringen und viele sind auch schon gestorben. Also man darf nicht jetzt sich zu der Annahme verleiten lassen, wir hätten es geschafft, das Virus ist jetzt zu einem Erreger einer Erkältungskrankheit geworden. Es bewegt sich dorthin und ich glaube, Omikron ist sozusagen eine Virusmodifikation in diese Richtung. Aber wer diesem Virus gegenübertritt ohne jeglichen Immunschutz, der geht immer noch ein großes Risiko ein. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Zahlen in Südafrika, das kam ja nicht von ungefähr und leider auch nicht ohne Schmerz und Leid. Denn dass wir so im Moment recht komfortabel dastehen, ist nur möglich, weil eben sehr viele Leute eine Infektion früher durchgemacht haben. Natürlich mit auch bei einem gewissen Anteil davon dann diesen bekannten Langzeitfolgen und natürlich auch mit erheblichen Todesfällen, speziell unter den Risikogruppen. Also wir haben einfach auch weniger Angehörige der Risikogruppen, die noch am Leben sind nach fast 2 Jahren Pandemie, die eine Omikron-Infektion kriegen können. Nichtsdestotrotz sind auch die vorläufigen Daten aus Großbritannien durchaus ermutigend. Das Virus ist unglaublich ansteckend, aber die Krankheitsschwere scheint doch im Vergleich zu den früheren Virusvarianten vermindert zu sein. Und eine Impfung oder auch Genesung schützen doch in gutem Maße vor einer schweren Erkrankung.
Soweit die Einschätzung von Professor Wolfgang Preiser von der Stellenbosch-Universität in Südafrika. Südafrika hat nach einem starken Anstieg inzwischen wieder eine Inzidenz von 100. Im Vergleich zu den 3 vorangegangenen Wellen wirkt der Peak recht schmal, so als würde für Omikron die Zeit anders ticken. Könnte das im Kampf gegen die Pandemie von Bedeutung sein? Darüber habe ich mit Richard Neher vom Biozentrum Basel gesprochen und ihn als erstes gefragt, woher wir wissen, dass Omikron tatsächlich schneller tickt als Delta.
Da gab es zum einen in Norwegen ein detailliert untersuchtes Event. Es ist eine Veranstaltung mit vielen Teilnehmern. Dann gab es auch auf den Färöerinseln eine private Veranstaltung, wo Größenordnung, muss man sich 2-3 Dutzend Menschen sich infiziert haben. Und es gibt mehr und mehr solche Beschreibungen von Events, in denen sich tatsächlich viele Leute an einem definierten Ort und Zeit infizieren. Und daraus kann man dann ablesen, wie groß dieses Generationsintervall doch ist.
Wie viel schneller vermehrt sich denn das Virus, das Omikron-Virus im Vergleich zu Delta?
Es gibt jetzt einige Studien, die die Replikation des Omikron-Virus in Tiermodellen sich anschauen oder auch in Zellkulturmodellen. Und da sieht es so aus, als würde sich das Virus in manchen Zellkulturen schneller ausbreiten, die eher den Charakteristika des oberen Atemwegstrakt entsprechen als der tiefen Lunge. Und eine schnelle Replikation im oberen Atemwegstrakt kann natürlich auch zu schnellerer Übertragung führen.
Das Ergebnis ist dann eine Welle im Zeitraffer, kann man sagen, also zumindest zum Teil spielt diese Generationszeit da eine Rolle. Was bedeutet das denn? Also wir haben ja einige Instrumente, die an diese Zeitspanne gekoppelt sind. Hat das irgendeine Auswirkung zum Beispiel auf die Quarantäne, die jetzt hier auch diskutiert wird in Deutschland?
Ja, wenn das Generationsintervall das Virus kürzer ist, dann kann man natürlich nach einer Exposition schneller feststellen, ob jemand infiziert worden ist. Und wenn man schneller feststellen kann, ob jemand infiziert ist, kann man sie dann eventuell auch schneller aus der Quarantäne wieder entlassen.
Das ist jetzt schon gesichert? Also könnte man aufgrund dieser Beobachtungen jetzt schon sagen, es ist absolut gerechtfertigt, die Quarantänezeit zu verkürzen?
Ich denke, da gibt es robuste Hinweise und man muss sich auch immer bewusst sein, dass man durch so Dinge wie Quarantäne nie einen 99,9 oder 100-prozentigen Schutz erreichen kann. Das ist immer eine Abwägung zwischen den Einschränkungen, die man dem Individuum auferlegt und den verhinderten Übertragungen, die man dadurch erreicht, und nichts ist 100-prozentig. Insofern kann man diese Evidenz, die wir jetzt haben, dass das Generationsintervall verkürzt ist, durchaus in diese Abwägung mit einfließen lassen und argumentieren, dass eine Quarantäne eventuell verkürzt werden kann.
Gilt das denn auch für die Menschen, die mit Omikron infiziert sind und aus der Isolation dann vielleicht symptomlos früher raus wollen?
Dazu kann ich nicht wirklich so viel sagen. Ich denke, wir haben noch nicht so gut verstanden, wie die Replikationskinetik einer Infektion wirklich aussieht, vor allen Dingen am hinteren Ende. Aber das werden hoffentlich bald neue Untersuchungen zeigen.
Das heißt also, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Isolation und Quarantäne, weil eben die Menschen, die sich isolieren müssen, selbst infiziert sind und da spielt es eben eine Rolle, wie lange jemand infektiös bleibt.
Genau.
Jetzt gibt es aber noch einen viel stärkeren Effekt, nämlich die Frage, was bedeutet das denn jetzt für so eine Welle, wenn ich eine kürzere Generationszeit habe? Was bedeutet das für die Entwicklung und die Prognosen einer solchen Welle?
Ja, in erster Ordnung bedeutet das erstmal, dass die Welle quasi gestaucht ist, im Grunde wie die Uhr, die schneller tickt. Das bedeutet aber auch, ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten, wie schon angesprochen, dass so eine Ausbreitung beschleunigt ist. Das eine ist durch einen höheren R-Wert, durch mehr Übertragungen pro Infektion, und die andere ist, dass das Ganze schneller geht. Und für die Unterdrückung einer Welle, zu einem Abbremsen einer Welle, ist tatsächlich einfach ein kürzeres Generationsintervall die bessere Option, weil dann kann man durch Kontaktreduktion tatsächlich eine stärkere Eindämmung der Ausbreitung erreichen, als wenn der Übertragungsvorteil einfach durch eine effizientere Übertragung geschuldet wäre.
Omikron findet nicht nur mehr potenzielle Opfer, es lebt auch schneller. Das ist eine gute Nachricht, weil Kontaktbeschränkungen besser wirken werden. Professor Richard Neher war das vom Biozentrum Basel und Mitglied im Expertenrat der Schweiz. Schwarze Löcher verschlucken durch ihre gewaltige Gravitation alles, was ihnen zu nahe kommt. Es ist also einigermaßen schwierig, sich diesen Schwerkraftmonstern zu nähern. Reinhard Genzel hat es geschafft. Jahrzehntelang hat er die Bahn von Sternen beobachtet, bis er daraus schließen konnte, im Herzen unserer Milchstraße lauert ein schwarzes Loch. Jetzt konnte Genzel noch einmal nachlegen mit neuen Details. Frank Rothelüschen mit den Einzelheiten.
Ich bin jetzt 69, nächstes Jahr 70. Also eigentlich bin ich schon im Ruhestand, ich bin Rentner.
Und eigentlich hätte Reinhard Genzel seinen Posten als Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching längst räumen müssen. Doch dann bot ihm sein Arbeitgeber eine Verlängerung an. Bis 75 kann er weitermachen. Genzel willigte gern ein, denn
Es macht wahnsinnig Spaß und die Forschung ist eine unglaublich schöne Sache, wenn so tolle Sachen rauskommen.
Durch jahrzehntelanges Beobachten hatte Genzel herausgefunden, dass sich bestimmte Sterne im Zentrum der Milchstraße ungewöhnlich bewegen. Ganz offenbar kreisen sie um etwas, das zwar unsichtbar ist, aber eine enorme Masse besitzt. Die stimmigste Erklärung: Es ist ein supermassives schwarzes Loch, ein Gravitationsmonster, dessen Schwerkraft selbst das Licht nicht entkommen kann. 2002 veröffentlichte Genzel seine Resultate, 2020 erhielt er dafür den Physiknobelpreis. Die Forschung aber war damit noch längst nicht am Ende, denn das Gebilde im Zentrum unserer Galaxis barg noch manche Geheimnisse. Zum Beispiel:
Handelt es sich denn jetzt hier um ein schwarzes Loch oder gibt es da zwei davon, die zusammen dann sozusagen die Masse dieses einen Objektes ausmachen, was wir bislang gemessen haben? Oder gibt es da noch was anderes? Zum Beispiel, viele Leute haben postuliert, dass es dunkle Materie auf solch ein Objekt angezogen werden könnte.
Dunkle Materie, das ist eine bis dato spekulative Materieform. Sie könnte die Milchstraße zusammenhalten wie ein unsichtbarer Klebstoff. Um die offenen Fragen zu klären, musste Genzels Team das Zentrum der Milchstraße sehr viel genauer unter die Lupe nehmen und per Teleskop einer Handvoll Sternen folgen, die äußerst dicht am schwarzen Loch vorbeischrammen.
Und da hatten wir jetzt das Glück, mit einem Gerät, was also einzigartig ist in der Welt, das muss man einfach sagen, indem wir die 4 8-Meter-Teleskope der Europäischen Südsternwarte auf dem Paranal in Chile zusammenschalten sozusagen und damit die entsprechende Messgenauigkeit zu bekommen, die erlaubt uns, eine Euro-Cent-Münze auf dem Mond aufzulösen.
Doch als die Messungen starten sollten, kam den Fachleuten etwas völlig Unerwartetes in die Quere, die Corona-Pandemie.
Und deshalb musste das Observatorium geschlossen werden. Sie müssen sich vorstellen, in dieser Umgebung von Nordchile, wo das Teleskop steht, das ist in der Wüste, da gibt es eine große Stadt, die heißt Antofagasta. Da gibt es also in der Stadt und der ganzen Gegend 3 Beatmungsgeräte. Da will man ganz sicher sein, dass man da kein Covid reinträgt in so eine Situation.
Im Frühjahr 2020 machte das Observatorium dicht. Erst seit letztem Herbst war es Genzels Team wieder erlaubt, Leute nach Chile zu schicken, wenn auch nur sehr begrenzt. Doch zum Glück gibt es das Internet und das machte es möglich, vieles von Europa aus fernzusteuern.
Immerhin, wir konnten wieder Messungen machen und zwar eben zu unserem großen Erstaunen höchst interessante Messungen.
Es gelang, die Masse des schwarzen Lochs genauer zu vermessen als zuvor. Es ist 4,3 Millionen Mal so schwer wie die Sonne. Auch die Entfernung zur Erde konnte das Team präzise bestimmen. Es sind ziemlich genau 27.000 Lichtjahre.
Es ist unglaublich. Also in der Astronomie ist es oftmals nicht möglich, also so genau zu messen wie die Physiker im Labor. Aber wir können das jetzt hinbekommen.
Das vielleicht spannendste Resultat: Im Zentrum der Galaxis scheint tatsächlich nur ein schwarzes Loch zu lauern und nicht mehrere kleinere. Und?
Man hätte erwarten können, dass also sehr viel mehr Materie um das schwarze Loch herum da sein könnte. Und das haben wir also jetzt nicht gesehen. Und insbesondere auch nicht irgendein Anzeichen von sogenannter dunkler Materie. Was also immer wieder in den Spekulationen von vielen theoretischen Kollegen der Fall war.
Ein Füllhorn an Resultaten also, und das trotz Corona. Dennoch treibt die Pandemie dem Nobelpreisträger manche Sorgenfalte ins Gesicht. Derzeit nämlich entsteht in Chile mit dem ILT ein neues Teleskop, das weltweit größte seiner Art.
Mit 40 Meter Durchmesser, also nicht wie bislang 8 Meter, sondern 40 Meter Durchmesser, Riesending.
Reinhard Genzel leitet ein internationales Konsortium, das eine hochpräzise Infrarotkamera für dieses Megateleskop baut. Eigentlich sollte das ILT 2025 loslegen, doch wegen Corona verzögert sich das nun um 2 Jahre. Für den Fastpensionär Genzel ein Wettlauf mit der Zeit.
Und da habe ich schon jetzt leider, muss ich sagen, sehr tiefe Befürchtungen, dass das vor meiner Emeritierung nichts mehr wird, obwohl die Max-Planck-Gesellschaft dankenswerterweise eine Zeit über die normale Arbeitszeit hinausgegeben hat.
Sollte das ILT erst nach seinem 75. Geburtstag in Betrieb gehen, könnte es sein, dass jemand anderes die Arbeit von Reinhard Genzel fortsetzen muss. Es sei denn, sein Arbeitgeber gewährt ihm dann noch einen weiteren Zuschlag.
Soweit Frank Rothelüschen. Erschienen sind die Ergebnisse Ende letzten Jahres im Fachblatt Astronomy und Astrophysics. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Piotr Heller.
Die US-Regierung will die internationale Raumstation bis zum Jahr 2030 betreiben. Das sagte NASA-Chef Bill Nelson Ende letzter Woche. Die Regierung von Präsident Biden wolle mit den internationalen Partnern zusammenarbeiten, um das ganze Jahrzehnt Forschung auf der ISS zu ermöglichen. Dem müssten die anderen Staaten zustimmen. Außerdem muss der US-Kongress die Gelder für den weiteren Betrieb der ISS genehmigen. Bislang ist die Finanzierung lediglich bis zum Jahr 2024 gesichert. Russland hatte bereits im August beteuert, die ISS über das Jahr 2024 hinaus betreiben zu wollen. Ein kleiner, in freier Wildbahn ausgestorbener Fisch feiert in Mexiko sein Comeback. Es handelt sich um den einige Zentimeter großen Tequila-Kerpfling. Seinen Namen verdankt der Fisch dem Vulkan Tequila im Westen Mexikos. Dort fand man ihn einst in Flüssen. Seit den 90ern gilt er als ausgestorben. Doch in Aquarien lebte er weiter. Mitarbeiter des britischen Chester Zoo kamen vor der Jahrtausendwende nach Mexiko und brachten einige Exemplare mit. Gemeinsam mit anderen Experten bauten sie vor Ort einen Teich, in dem sie die Tequila-Kerpflinge züchteten. Danach wilderten sie die Fische in einem Fluss aus. Jetzt meldet der Zoo, dass die Population stetig wächst und sich selbstständig in einen anderen Teil des Flusses ausgebreitet hat. Der Tequila-Kerpfling gehöre nun zu den wenigen ausgestorbenen Arten, die erfolgreich wieder in freier Wildbahn angesiedelt werden konnten. Auf einer Forschungsstation in der Antarktis ist Corona ausgebrochen. Seit Mitte Dezember seien 16 von 25 Mitarbeitern der Station positiv getestet worden. Das berichtet die BBC und beruft sich dabei auf die belgische Forschungsorganisation, die die Station im ewigen Eis betreibt. Die Verläufe seien bislang mild, die Arbeit weitgehend ungestört, sagte ein Projektmanager. Allen Mitarbeitern sei angeboten worden, ausgeflogen zu werden. Jedoch hätten alle abgelehnt. Die Ankunft neuer Forscher wurde derweil ausgesetzt. Wie das Virus die abgelegene Station erreicht hat, ist unklar. Der Sonnenschild des James-Webb-Weltraumteleskops wurde geöffnet. Doch auch dabei kommt es, wie schon beim Start des Teleskops, zu Verzögerungen. Der etwa tennisplatzgroße Schild besteht aus Folien, die an Trägern gespannt werden. In der Neujahrsnacht wurden die Träger ausgefahren. Eigentlich sollte der Schild danach aufgespannt werden. Damit will die NASA jedoch frühestens heute beginnen. Grund für die leichte Verspätung ist, dass die Ingenieure zunächst die Energieversorgung testen wollen. Das Teleskop war am ersten Weihnachtsfeiertag gestartet. Gegen Ende Januar soll es seinen Zielorbit erreichen und einige Monate später mit den Messungen beginnen. Ein australischer Eisbrecher hat den Gipfel eines bislang unkartierten Unterwasserberges vermessen. Satellitenaufnahmen hatten nahegelegt, dass sich südlich von Australien ein Berg unter der Oberfläche des Indischen Ozeans erstreckt. Echolotmessungen des Schiffes haben nun ergeben, der Berg ist vom Meeresboden aus gemessen 2,5 Kilometer hoch. Sein Gipfel befindet sich etwa 500 Meter unter der Wasseroberfläche. Bürger sollen wieder Vögel zählen. Bei der sogenannten Stunde der Wildvögel sollen Freiwillige irgendwann zwischen Donnerstag und Sonntag genau eine Stunde lang Vögel an ihrem Wohnort zählen und die Ergebnisse übers Internet, per App oder per Telefon melden. Dazu rufen der Naturschutzbund NABU und der Landesverbund für Vogelschutz in Bayern auf. Die Aktion startet dieses Jahr zum 12. Mal. Das Ziel ist keine vollständige Erfassung der Vögel. Es gehe vielmehr darum, schleichende Veränderungen festzustellen.
Sternzeit, 3. Januar. Die Erde eilig in Sonnennähe. Morgen um 8 Uhr zieht die Erde durch den sonnennächsten Punkt ihrer Bahn. Wegen des geringeren Abstands erscheint die Sonne größer und ihr Licht erreicht uns so schnell wie sonst nie. Morgen liegen nur 147,1 Millionen Kilometer zwischen Erde und Sonne. Die Photonen brauchen von der Sonnenoberfläche bis zu uns 8 Minuten und 8 Sekunden. Anfang Juli, zur Sonnenferne der Erde, ist der Abstand der beiden Himmelskörper 5 Millionen Kilometer größer. Das Licht braucht dann fast 17 Sekunden länger und die Sonnenscheibe wirkt etwas kleiner. Die scheinbare Größe der Sonnenkugel schwankt um 3%. Nur bei Sonnenfinsternissen ist dieser Effekt zu spüren. Die längsten totalen Verfinsterungen finden im Juni und Juli statt, weil die Sonne besonders klein ist und dann länger hinter der Mondscheibe verborgen bleibt. Mit dem geringeren Abstand nimmt die Anziehungskraft der Sonne auf die Erde und deren Beschleunigung zu. Morgen rasen wir alle mit der Rekordgeschwindigkeit von 109.000 Kilometern pro Stunde um die Sonne. Das führt dazu, dass Herbst und Winter auf der Nordhalbkugel 8 Tage kürzer sind als Frühling und Sommer. Mit der Entstehung der Jahreszeiten hat der schwankende Abstand der Erde von der Sonne allerdings nichts zu tun. Wir haben jetzt Winter, obwohl wir der Sonne etwas näher sind als normal. Entscheidend ist die Neigung der Erdachse. Erst wenn im Juni und Juli die Nordhalbkugel der Erde zur Sonne zeigt, sind bei uns die Tage wieder lang und heiß.
Das grüne Label für Atomkraft und Gas beschäftigt gleich die Kollegen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.